Fotografie neu denken, der Podcast.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz. Mein Gast heute, Götz Diergarten. Lieber Götz, ich grüße dich. Schönen guten Abend.
Ja, hallo. Hallo Andy. Schön, dass ich da bei sein darf, sozusagen sprachlich. Ich glaube, mein erstes Podcast. Schon einige Radiointerviews, aber es ist Premiere. Und ich finde es gut, was du da gemacht hast, wo ich schon mal reingeguckt habe. Und große Ehre. Danke, dass du mich dazu eingeladen hast.
Oh, vielen Dank, Götz. Dankeschön. Danke für die Blumen. Und ja, danke, dass du zugesagt hast. Kommen wir direkt zur ersten Frage. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
Ja, ich bin Mannheimer, obwohl ich da nie gewohnt habe, dort geboren, 1972, am Tag vor Weihnachten. Zur Oberstufe ging es dann aus Land nach Rheinland-Pfalz und dort gab es an dem super kleinen Gymnasium, habe schlussendlich mit 25 Leuten Abi gemacht, habe ich mich zunächst entscheiden müssen zwischen Musik und Kunst. Und weil ich gerne Musik machte und hörte, habe ich Musik in der Oberstufe genommen, Kunst abgewählt. Und da hat es mich dann schon verschlagen mit einem Schüleraustausch, der da jährlich stattfindet oder fand, in einer kleinen kalifornischen Highschool. Und da war ich dann als Elfklässler 3 Wochen an Ostern dort und hellauf begeistert, unter anderem, weil es dort das Schulfach Fotografie gab, was eine sehr engagierte und sehr gute Fotografin hielt. Die hat nur Fotografie unterrichtet und die hat mich dann in 3 Wochen schon so ein bisschen unter die Fittiche genommen und dann habe ich entschieden, das war ziemlich toll in Amerika und habe meinen Schuldirektor, der auch zum Glück mein Englischlehrer war, überzeugt, dass er mich in der 12. Klasse nochmal beurlaubt zwischen Sommerferien und Herbstferien und dann habe ich eine Greyhound-Reise gemacht, 4 Wochen, 10.000 Meilen mit einem Freund, bis ich wieder in Kalifornien in diesem kleinen Kaff ankam und dort dann das Fach Fotografie 1 belegt, unter anderem. Auch ein bisschen Sport. Beim Sport habe ich mich verletzt. Dann habe ich, weil es vom Stundenplan passte, Fotografie 1 und Fotografie 4, also Anfang und Ende an einem Tag gehabt. Und nachmittags noch von der Fotografielehrerin illegalerweise den Schulschlüssel bekommen, um im Labor noch mehr Zeit verbringen zu können. Also die hat mich da ordentlich gepusht, gefördert. Und meinen Aufenthalt habe ich dann nochmal verlängert. Meine Eltern waren nicht so glücklich. Der Schuldirektor hat das unterstützt. Meine Eltern meinten, das wird nicht so ganz passen, aber ich blieb dann schlussendlich bis Dezember und eben dort so der Anfang eigentlich mit der Fotografie.
Ja, sehr interessant. Schöne Geschichte. Jetzt nochmal nachgefragt mit der Musik. Die ist aber nach wie vor wichtig für dich.
Ich habe schlussendlich jetzt springe ich sehr weit nach vorne, also neben der freien Kunst, die ich abgeschlossen habe, habe ich dann noch das Staatsexamen Lehramt dran gehängt, zumindest den Abschluss und habe einige meiner Arbeiten, die ich geschrieben habe für die freie Kunst, so umgewidmet und so gelegt, also interessemäßig, dass es gar kein Problem war, die Scheine für das Lehramt auch zu haben. Und dann schrieb ich über analoge und digitale Möglichkeiten im Schulunterricht und das ist ganz lange her. Das war also bei mir 1998 vielleicht. Und da war das früh und dann habe ich eine Doktorarbeit angeboten bekommen und Thema fast egal, Hauptsache Schule. Und dann wollte ich die Wechselbezüge musische Begabung, also da gibt es sicherlich Abhandlungen reichlich, aber ich wollte sehr gerne, weil einige Kommilitonen dann doch nicht zufällig beides machen. Also ich kenne sehr viele sehr gute Musiker, die bis heute auch in Bands fast professionell spielen, die auch bildende Künstler sind, also das parallel laufen lassen. Und diese Wechselbezüge wollte ich dann, das wäre meine Doktorarbeit gewesen, aber habe mich für den praktischen Weg entschieden, also Kunst zu machen.
Sehr schöner Gedanke, den du da hattest, bildende Kunst und Musik.
Ja, aber Musik und also ich nutze übrigens auch in der Beschreibung meiner Arbeiten relativ häufig Termini der Musik, der Musikbeschreibung, der musikalischen Elemente. Also wenn ich von Kontrapunkt spreche in meinen Arbeiten oder von, was haben wir denn noch, immer wieder Variationen zum Thema. Also wenn ich da meine Strandhütte durchdekliniere, Variationen zum Thema, da können wir auch, greifen wir auch in das Vokabular der Musik ein. Also immer wieder mal solche Sachen. Ja. Rhythmen, Arrhythmen, den Offbeat, solche Sachen nutze ich gerne, um meine vermeintlich symmetrisch platten, geraden Fotos die Leute hingucken zu lassen, indem ich dann halt mal sage, guck doch mal, da ist doch arrhythmisch, hier ist doch was dagegen läuft. Guck doch mal da unten, da ist doch noch was im Bild.
gehörst ja zur letzten Generation, die von Bernd Becher an der Kunstakademie in Düsseldorf unterrichtet wurden. Das wird immer wieder in deinem Zusammenhang genannt.
Ja, ja, also irgendwie ist da mal so ein Begriff gefallen, der wird auch hin und wieder mal wieder aufgenommen, der letzte Mohikaner. Also es ist tatsächlich der letzte Jahrgang, also ich bin nicht der Einzige, aber der letzte Jahrgang war relativ üppig. Also wir wurden angenommen, glaube ich, 93 von ihm, der dann schlussendlich, ja, es gibt eine Kommission, 8 Leute, aber er war die einzige Fotoklasse. Er hat dann sicherlich Hauptausschlag gegeben und das waren 5 Kommilitonen, die damals mit angenommen wurden. Josef Schulz, Bernhard Fuchs, Heiner Schilling, Ladies First eigentlich, Christine Sommerfeld und ich. Und das war 5 Leute für ein ganzes, also für ein Jahr, hat Becher wohl nie angenommen oder wurde nie im Bereich Fotografie durchgewunken. Und da hatten halt diese 5 Panik, weil im Schnitt eigentlich wohl eher so 2 Leute den Klassenzugang geschafft haben. Schlussendlich, nach viel Aufregung, hat er uns alle in die Klasse genommen. Und das war dann der letzte Jahrgang, den Bernd Becher selbst aufgenommen hat. Und ich glaube, 1997 emeritierte er dann, 96. Also er konnte mich auch schon 98 oder 95 emeritierte er. Wir haben mal den ganzen Bewerberprozess und Nachfolgegeschichten, da gibt es auch Anekdoten, die man nicht glauben mag, was da passiert ist, mitverfolgt. Und 98 bin ich dann sehr früh mit meinem Akademiebrief nach Zürich gegangen und ich habe mich 98 dann schon von ihm nicht mehr prüfen lassen können. Er war nicht mehr da, sondern von einem sehr der Fotografie zugewandten Künstler und Professor, den Konrad Klappek, Jan Dibitz und Werner Hofmann als Kunsthistoriker. Und es war eines der besten Erlebnisse an der ganzen Akademiezeit, diese sehr intensive dieses Prüfungsgespräch mit Ausstellung. Ja.
Wunderbar, vielen Dank. Dann gehen wir jetzt mal so ein bisschen rein in deine Arbeit und, wenn man so will, in deine Philosophie von Fotografie. Wäre meine Frage, gibt es einen Unterschied für dich von Fotografie und fotografischen Bildern?
Das ist eine gute Frage. Ravel Neuville, ganz mutig, dieses Buch, mein erstes Buch, sehr aufwendig gestaltet, habe ich ohne Bild auf dem Cover veröffentlicht. Das geht eigentlich gar nicht für einen Anfänger. Es ist eine große Verlage, lehnen das meistens ab bis heute, dass das ohne Bild und dann noch ein Anfänger ein Buch herausgibt. Das funktioniert nicht auf dem Tisch, auf dem Ladentisch. Und da standen dann 67 Fotobilder und unten drunter Tableau-Fotografie. Wir haben lange gesucht nach dem Begriff französisch für Fotobilder. 67 Fotobilder. Ich spreche, wenn ich von meinen Arbeiten spreche, von Fotobildern, weil die ganz gut das beschreiben. Das Medium ist die Fotografie. Es geht aber um das Bildhafte, um das Malerische, was uns umgibt. Und das ist eigentlich mein Thema bis heute, dass ich Dinge, die jeder sehen kann, also ich nutze keine Hilfsmittel, ich nutze keine schrägen Perspektiven, keine krassen Perspektiven, keine Frosch-, keine Vogelperspektive. Ich nutze kein Paparazzi-Objektiv, kein Tele, kein Weitwinkel, ein ganz leichtes manchmal. Aber es soll möglichst neutral auf Augenhöhe diese Sachen zeigen, die jeden umgeben, die jeder so wahrnehmen kann, wenn er den Kontext verlässt und fokussiert. Und schlussendlich vielleicht hilfreich meine Arbeitsweise, dieses Typologisieren, seriell das Typenähnliche miteinander ins Verhältnis setzen, auf diese Unterschiede hinweisen, indem man halt Gruppen von Bildern zusammenstellt, die vieles gemeinsam haben, aber auch kleine Kleinigkeiten haben, die aus der Reihe tanzen.
Du hast vorhin erwähnt, dass du jemand bist, der mit der Kamera arbeitet. Also bist du dann ein Fotokünstler oder ein Künstler, der mit Fotografie arbeitet?
Es hat ein bisschen gedauert, bis ich selbst von mir sage, wenn mich gefragt wurde, was machst denn du? Da habe ich gesagt, ja, ich fotografiere, habe ich dann gesagt. Fotograf war ja noch lange Zeit geschützt, der Titel. Durftest dich Fotodesigner, durftest dich schimpfen, Fotograf war denen, die Gesellenprüfung gemacht haben. Und ich empfand mich nicht als solcher. Ich denke auch bis heute, dass ich technisch jetzt nicht hochversiert bin, nie eine Ausbildung hinter mich gebracht, auch an der Akademie eigentlich, bis auf Fotowerkstatt, Grundeinführung, Farbentwicklung, Filmentwicklung, Schwarz-Weiß, habe ich Kameratechnik, sowas nie gelernt, nie gezeigt bekommen. Und dementsprechend, Technik spielt wenig Rolle. Das Ergebnis zählt. Und ja, Fotokünstler ist, glaube ich, auch der Begriff, den ich beim Finanzamt angebe. aber auch so öfters nenne, weil er beschreibt dann schon Fotografie, aber auf künstlerischer, mit künstlerischem Inhalt, also mit, das heißt bei mir dann eher so freie Inhalte. Fotograf ist für mich insofern belegt für viele, dass der Fotograf hat immer noch, obwohl es total überholt ist, für, glaube ich, 90% der Menschen, die man fragt, ein Studio, Blitzlichter, macht Porträts und Hochzeitsaufnahmen und Gesellschaftsfotografie. Der dann ein bisschen weiterdenkt, der denkt dann an den Werbefotografen, der Produkte fotografiert, Table Shots, irgendwie Still-Life und solche Sachen. Und dann fällt der Sportfotograf ein und das bin ich ja alles nicht. Also diese Abgrenzung ist da bewusst, also nicht wertend, überhaupt nicht, niemals.
Nee, das würde ich auch niemandem unterstellen. Aber jetzt ist es natürlich so, dass man im Netz zum Beispiel das ja auch ganz gerne mal beschreiben muss.
Ganz lustig. Ich bin Einsteiger in Sachen Social Media, muss man sagen, immer noch. Instagram-Account ganz schlecht gepflegt. Dass die wenigen Follower, die ich habe, da nicht abspringen, ist schon ein Wunder, ganz selten. Ich wollte die nur, ich wollte meine Arbeiten chronologisch da hochladen. Und zwar, wenn es geht, regelmäßig. Da sind manchmal Monate, wo nichts passiert. Und dann schicke ich wieder drei, weil die dann gut nebeneinander aussehen. Und ich packe dann also Hashtags, muss man mir auch mal erklären, wofür die eigentlich sind. Sie irritieren auf jeden Fall. Ich habe nämlich gestern zufällig mal geguckt, dachte ich, poste mal wieder was. Was habe ich denn da vorher hingeschrieben? Und ich nehme einen Hashtag und den nehme ich bald ganz schnell raus. Der heißt nämlich Hashtag Fotokunst. Und habe gestern festgestellt, was unter Fotokunst so subsumiert wird.
Oh ja, da mache ich demnächst einen Podcast draus, glaube ich.
Und das ist phänomenal. Da muss man schon sagen, das hat mit dem, wie ich es jetzt gerade versuchte zu beschreiben, leider nichts zu tun. Das ist eine andere Art von Fotografie. Es ist sozusagen die Fotografie, die... wo der Zugang auch leichter ist. Also das heißt, das sind Inhalte, die die Menschen bewegen und interessieren, die sie teilen können. Das ist Landschaft, das ist Porträt, das ist Menschen, das sind Situationen, das ist auch mal ein Tierbild. Das ist auch mal ein bisschen was, na nicht anzüglich, aber so leicht in die Richtung. Das läuft dann da unter Fotokunst. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, ich muss da von diesem Begriff wegkommen. Zumindest bei den Hashtags.
Ja, absolut. Sehe ich genauso. Aber jetzt nochmal nachgehakt, die technische Seite. Also du hast deine Umsetzungstechnik, wenn man so will, für dich gefunden.
Das ist gut beschrieben, ja. Also ich sage immer, klassisch stammt ja nicht von mir, aber die Kamera ist in der Regel besser als der Fotograf. Also erst kommt das Auge und dann die Technik. Also ich kenne Fotografen, die mit Lochkameras spannendere Bilder machen als viele, die bis unter die Decke ausgerüstet sind. Also es geht um die Inhalte für bestimmte Arbeiten. So bin ich auch zum Großformat gekommen. Also meine flächig malerischen Bilder, wo es auch um eine Farbqualität, um eine Farbtiefe, um eine besondere Wirkung geht, da habe ich die Auflösung gebraucht. Also inhaltlich, das machte Sinn, da in eine Großformatkamera analog zu investieren. Wie auch alles andere, was ich hatte, waren meistens gebrauchte Sachen, Arbeitstiere. Die Kleinbildkamera war dann, die war schon 20 Jahre auf dem Markt, die F3, aber die musste dann sein. Oder die Hasselblad ist die 501, die ganz klassische, die habe ich dann gebraucht am Anfang meines Studiums gekriegt. Die habe ich dann vorübergehend nicht genutzt, weil Mamiya 7 und Großformat parallel. Und dann holte ich die wieder raus, als das Digitale anstand. Frankfurt wurde die Filmentwicklung eingestellt im Fachlabor. 2006, 2007 rum, ganz früh. Also ich war gezwungen, obwohl ich inhaltlich gar nichts verändere, bei mir geht es um Bilder, die uns umgeben. Also ich greife nicht ein, sondern ich zeige die Sachen, wie sie sind. Ich retuschiere auch nichts weg, was mich stört, oder ich verzerre auch nicht oder entzerre nicht. Heißt, ich brauchte das zur Virtuosität des Digitalen, der Möglichkeiten des brauche ich eigentlich nicht. Ich muss nur mit der Zeit gehen und habe dann halt meine alte Hasselblad aus dem Schließfach wieder rausgenommen und habe dann da ein hochwertiges digitales Rückteil dran gepackt. Und die hat mich begleitet, fotografiere eh verhältnismäßig wenig, aber die hat mich jetzt begleitet 10 Jahre und jetzt habe ich in diesem Sommer für einen Kunst am Bau, für eine neue Serie, die entstanden ist, ein Großprojekt, da wusste ich, die Leute gehen nah ran. 2,50 Meter große Bilder, Leuchtkästen, zählt die Auflösung. Also es ist kein Werbeplakat mit viel Abstand, sondern bitteschön Kunstqualität. Und da reichte meine Auflösung nicht. Und jetzt habe ich eine ziemlich moderne Kamera, die mich sehr beeindruckt aufgrund der Präzision und der Möglichkeiten. Und der große Drucker steht ja auch schon seit 7 Jahren. Also ich kann ja auch 1,10 Meter breit drucken. Das mache ich für Ausstellungen. Also ich bin wieder mein eigener Herr. Das ist schön. Also ich gebe nicht alles ab wie früher zum Fachlabor, zahle für jeden Test, sondern ich kann meine Ausstellung hier selbst printen. Ich habe hier Lagerfläche, kann hier Rahmen lagern. Und ich arbeite im Digitalen übrigens analog, sage ich immer. Ich zerschieße mir meine Daten. Also ich arbeite so wenig mit Photoshop, was ich voll und ganz bezahle. Ich nutze 1 Promille der Möglichkeiten und arbeite quasi nicht in Ebenen. Ich speichere keine Zwischenschritte. Ich zerschneide Bilder. Ich bearbeite Bilder so, wie ich es im analogen Labor gemacht habe. Und so speichere ich die dann ab. Das klingt jetzt sehr, sehr unprofessionell, aber es beschreibt sehr gut meinen Ansatz eigentlich, wo ich herkomme und wo es mir drum geht, ja.
Sehr schöner Spruch. Ich arbeite im digitalen Analog. Sehr schön. Jetzt mal eine Frage. Wann weißt du denn, dass ein Bild fertig ist? Oder direkt gefragt, wann ist ein Bild ein gutes Bild?
Ich habe das jetzt gerade auf der Burg in Halle unterrichtet. Durfte ich sogar im November 3-4 Tage vor Ort und dann virtuell weiter. Da habe ich das wieder den Studenten genau diesen Moment beschrieben. Den gibt es selten, aber es passiert, dass ich beim Auslösen, früher halt lange eingerichtet, die Kamera, du kennst das, mit Wasserwaage ins Lot gesetzt und aufgebaut und Planfilmkassette rein. Ich fotografiere in der Regel immer noch mit Stativ natürlich und nehme mir meine Zeit. Und wenn es dann beim Auslösen ein Gefühl, das ist vielleicht bei jedem an einer anderen Körperstelle, bei mir ist es eher so im oberen Bauchbereich. Das ist so ein Gefühl, gibt ein blödes Wort, was das vielleicht verbal zusammenfasst, so ein Chaka-Gefühl, aber so ein wirklich so dieses Gefühl, yes, das ist eins von denen, das könnte es sein. Kommt nicht oft vor. Wenn sich das dann früher in der Dunkelkammer ein zweites Mal eingestellt hat, wenn der erste Print aus der Kolente, aus der Farbmaschine hinten rauskommt, nochmal die Wiederholung dieses Gefühls, dann weiß ich ganz hundertprozentig, das ist eins von den wenigen. Davon gibt es nicht viele. Weil ich seriell arbeite, ist es auch oft so, dass ich manchmal Sachen sammle und erst im Nachgang merke, wie wichtig das war, ein vermeintlich nicht so gutes Motiv hinzuzunehmen, weil es halt eben eine Facette zu dem Thema, zu der Serie zeigt, was andere noch nicht hatten.
Das Chaka-Gefühl, sehr schön beschrieben. Meine nächste Frage, der Podcast heißt ja Fotografie neu denken. Welche Gedanken hast du dazu? Also wann kommt es zu einem Neudenken?
Also der erste Gedanke, der aufkommt und aufkam, immer gleich da ist, wenn du es aussprichst, ist ein Bedarf. Also es besteht eigentlich der dringende Bedarf aufgrund der Entwicklung dieser Zeit und durch die Digitalisierung, dass wir viele Dinge hinterfragen und vor allem auch Dinge, die durch Digitalisierung beschleunigt, vermasst und sich verändert haben. Also Wahrnehmung hat sich verändert, brutal. Geschichte der Fotografie ist keine 200 Jahre alt. Und was da passiert ist zwischen das Festhalten der echten Aura eines Menschen durch Langzeitbelichtung, festgehaltene Köpfe mit Stützen im Porträtstudio, minutenlange Belichtung, über Kleinbildentwicklung, Polaroid, Stundenservice am Urlaub. Die Leute gucken sich nur noch die Urlaubsbilder im Urlaub am Strand an, die vorher gerade entwickelt wurden. Bis hin halt dann zur digitalen Fassung, dass viele Menschen gar nicht in der Lage sind, mit dieser Bilderflut umzugehen. Meines Erachtens eine Überforderung stattfindet, aber nicht nur im Sinne von, das ist zu viel, sondern es ist einfach für mich die Frage, deswegen sind meine Inhalte auch per se, ich sage immer banal, das ist nicht negativ, die sind alltäglich. Also ich will keine Sensation den Menschen zeigen, ich möchte Menschen für die Wahrnehmung sensibilisieren. Sich selbst hinterfragen, wie gucken wir eigentlich noch, worauf achten wir eigentlich, was bedeutet uns was und was ist ein echtes Erlebnis, was ist ein generiertes Erlebnis. Also das neue Denken, Fotografie neu denken ist für mich, glaube ich, eine Aufforderung und ein Bedarf, vor allem junge Menschen, die damit permanent umgehen. Meine Töchter sitzen auch quasi rund um die Uhr an ihrem Handy und da werden Stories gepostet, da werden Bilder bearbeitet mit Filtern, da werden Looks erzeugt, allein die Begrifflichkeiten, da werden Eindrücke sozusagen geschunden, jetzt was Negatives. Da wird ein Filmfilter hinterlegt, das sieht dann so aus wie, da wird künstlich Korn und Fussel reingerechnet.
Ja, das ist schon interessant, dass diese analogen Fehler, wenn man so will, dann da wieder Verwendung finden.
Das soll irgendwie an alte Zeiten erinnern und irgendwie Ruhe und vielleicht auch eine Pseudo-Analogie, wollte ich schon sagen, analoge Wirkung generieren, aber weil es jeder macht und sich alles wiederholt, ist das Wesentliche der Fotografie, sich selbst zu hinterfragen, was tangiert mich denn da? Fotografiere ich das für mich und wie fotografiere ich das? Oder bin ich eigentlich derart geleitet durch die breite Masse? Also das, was wir vorhin schon hatten, unter Fotokunst Hashtag, was läuft da? Das ist ja gesteuert durch das, was die Masse auch konsumiert, überwiegend. Ich sage nicht, jeder ist interessiert an Katzen- und Hundebildern, aber wir finden sie alle irgendwie goldig, wenn sie süß fotografiert sind, diese Wesen. Weil wenn wir über die Art von Fotografie sprechen, um die es dir und mir geht, um eine Fokussierung und eine Konzentration auf ein Ausdrucksmittel, es kann ein dokumentarisches Mittel sein, dass wir wirklich Sachen zeigen, wie sie sind, die Dokumentarfotografie, die mehr als ihre Berechtigung hat, ganz wichtig ist, die dann aber eigentlich nicht wertend vorgeht. Es kann alles Mögliche sein. Es kann mein unwichtiger Ansatz sein, dass ich suche halt Sujets, ich suche Themen aus, die so wenig besetzt sind, dass ich sie mir auf meine Seite ziehe, sage ich immer. Also meine Fassaden und meine Strandhütchen, das sind ja keine mondänen, tollen, bewussten Architekturen. Das sind so die Sachen, die wir eigentlich eher links liegen lassen. Und so je schlichter und je langweiliger die sind, je mehr kann ich die zu meinem eigenen machen. Dann kann ich sie nutzen. Das kann ich nur dann, wenn ich nicht den spektakulären Wolkenkratzer und nicht im Urwald fotografiere. Und das sind Dinge, die uns alle interessieren und begeistern. Aber dann ist es sehr häufig eine Gratwanderung, die eigentlich ist nicht möglich, sage ich immer. Das ist die Kunst in der Fotografie, etwas zu machen, was nachweislich auch ein Gefühl dann vielleicht rüberbringt. Also wenn die jungen Leute etwas festhalten, dann ist das ja nicht alles, ich sage ja nicht, dass das schlecht ist, aber sobald ich das Gefühl habe, wenn mir junge Leute was zeigen, da ist ein wahres Interesse, da ist ein Drive, die wollen einfach, die wollen an der Sache dranbleiben. Eine junge Frau in Halle hat weiße Wände fotografiert. Das war so anders als das, was ich bisher so gesehen habe. Das hat die mit einer Besessenheit gemacht. Dann hat sie in meinem Auftrag an einem Thema weitergearbeitet und kroch auf dem Boden rum und ist der Sache im wahrsten Sinne des Wortes auf die Spur, auf den nachgegangen. Aber sehr akribisch und mit sehr viel Einsatz. Und die Ergebnisse haben das irgendwie getragen und gezeigt. Und nur ein Effekt und nur ein Filter und nur ein Look zu erzeugen, ist zu wenig. Und damit schließe ich jetzt meine lange Antwort ab. Das wäre so dieses Fotografie-Neudenken, also hinterfragen, was kann Fotografie und was für Gefahren sind da vielleicht auch drin? Also was kann auch Fotografie bewirken und wie kann Fotografie sehr schnell Wallvermast halt zu Langeweile und Überforderung führen.
Die Langeweile und die Überforderung. Da denke ich natürlich sofort an Schule. Apropos, bist du der Meinung, dass es da mehr stattfinden sollte? Du hast jetzt ja auch Kinder, schulpflichtige Kinder und so weiter. Ist es wichtig, dass das in der Schule mehr thematisiert wird, auch die Auseinandersetzung mit Bildern und so weiter?
Also finde ich absolut notwendig, ist auch ein großer Spaß. Also ob das die jungen Erwachsenen an den Kunsthochschulen sind oder ob das die jungen Schüler, mit denen ich früher auch in der Dunkelkammer mal stand, das Erlebnis Bild werden und auch das Erlebnis wegschmeißen, aussortieren, setzt sich ja keiner mehr mit seinen eigenen Bildern wirklich auseinander. Also wer geht denn die Bilder wirklich alle durch und sortiert und macht dann was damit? Also das glaube ich, wäre sehr, sehr hilfreich, den Kindern zumindest früh in der Schule schon auch die positiven Möglichkeiten. Also die haben immer eine tolle Kamera bei sich. Das hatten wir früher nicht. Da mussten wir einen Film einlegen und viel Geld für ausgeben. Die sind immer sozusagen bereit für alles, was schön, was vielleicht auch nicht so schön ist oder was gerade bedeutet oder Spaß macht. Ich glaube, dass aber die Auswahl, das Editieren, das Reduzieren, das mit diesen Bildern auch ins Verhältnis zu setzen, nachdem mal draufgedrückt wurde, mal so eben beiläufig oder auch bewusst, dass man danach mit den Jugendlichen mal durchgeht und sagt, guck mal, hier gibt es so Bereiche. Also hier geht es um dein Leben, hier geht es darum, deinen Kumpels was zu zeigen, hier geht es um Beeindruckung, hier geht es um Emotion, hier geht es um Erlebnis festhalten oder Träume. Das möchte ich gerne haben. So machen wir doch mal so Grüppchen. Und dann reduzieren wir die alle und dann machen wir daraus mal ein kleines Buch und reduzieren mal zu jedem Kapitel, was ich jetzt gerade zum ersten Mal so genannt habe, reduzieren wir mal auf 5 Bilder. Und dann lernt ihr euch vielleicht auch selbst ein bisschen über eure eigene Bildwelt kennen und über die Bildwelten, die euch anmachen. Ihr vergebt ja alle immer diese Likes. Was liked ihr denn jetzt? Inhalte oder die Art der Fotografie, die Komposition? Oder ist da auch dieses, ich möchte dazugehören, Gefahr der Digitalisierung aus Erfahrung mit meinen Töchtern. Das waren jetzt positive Dinge, die ich zunächst sagte. Gefahren sind dieses stundenlange Kommunizieren über null Inhalt. Also kurz Antworten über komplett belanglose Dinge kann man machen, verliert man viel Zeit. Und wenn dann eine ganze Klasse im Chat ist, ich habe das mir mal angeguckt, da vergeht Zeit, da wird nachts, also die 11-, 12-Jährigen kriegen teilweise von Klassenkameraden, Kameradinnen nachts um 12 noch unwichtiges Zeug geschickt. Also nicht, was müssen wir an Hausaufgaben machen, sondern wirklich Quatsch. Und dieses bewusste Umgehen damit, also ich sage ja nicht, alles verpönt und alles weg, aber ein Bewusstmachen, also ich finde es super wichtig, dass in der Schule das thematisiert wird. Da reicht der Kunstunterricht nicht so aus. Da kann man alle möglichen Bereiche hinzunehmen, da kann man Ethik, Sozialkunde, solche Sachen, man kann alles Mögliche da hineinbringen, weil es halt ein großer Teil unseres Lebens ist.
Ja, und genau deswegen habe ich auch diesen Podcast angefangen, weil es eben so ein großer Teil meines Lebens ist und mich jeden Tag beschäftigt. Ja, vielen Dank, Götz, und alles Gute nach Folxheim, vielen Dank für das Gespräch. Und ich hoffe auf bald. Dankeschön.
Ich wünsche dir viel Spaß beim Zusammenschneiden und sage herzlichen Dank für das nette Interview.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, vielen Dank, Götz Diergarten, nochmal für die vielen Gedanken. Ich hoffe, Sie und Ihr nehmt davon ein paar mit. Wer mehr erfahren möchte, der kann das tun unter www.diergarten.com. Dann verbleibe ich einfach mal mit freundlichen Grüßen und freue mich, wenn Sie und Ihr wieder dabei seid bei der nächsten Episode. Ciao, ciao.
Fotografie neu denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz